Dann hallo, servus, grüezi und
hallo.
Genau, hallo. Aus dem Äther für euch sind wir heute wieder da und euer Lieblings-Metal-Podcast. Also wir hoffen mal, dass wir euer Lieblings-Metal-Podcast sind. Ihr würdet uns das Herz brechen, wenn ihr was anderes behauptet. Ich bin Martin.
Ich bin Wolfgang.
Und zusammen sind wir
Royal Metal Talk.
Ja, ist schon mal.
Es wird langsam.
Fast perfekt gelesen. Haben aus krankheitlichen und technischen Gründen jetzt eine Woche übersprungen, aber sind dann heute wieder im Studio, also was wir Studio nennen, Wolfgangs He-Man Cave. Hat die einen offiziellen Namen eigentlich?
Noch nicht, aber wir können eine Folge drüber machen, wo man Namen dann aussucht.
Sehr gut. Ja, und die letzte Folge war ja unsere, wir kotzen uns so ein bisschen übers Metal aus Folge in Überlänge. Und dann gehen wir heute in unseren Rhythmus zurück. Und zwar reden wir jetzt wieder über Alben. Und Album Nummer 1, was wir heute dabei haben, also das einzige Album für euch diese Woche, weil das andere kommt in 2 Wochen raus, stelle ich euch vor. Und ich würde behaupten, die meisten von euch kennen das Album, weil es ein Album ist von der meistgehörten Power-Metal-Band auf Spotify. Laut einer Umfrage, die ich gesehen habe. Jetzt wisst ihr, es kommt Power-Metal. Nächster Tipp, es kommt aus Schweden. Richtig, wir reden über die 1999 in Falun gegründete schwedische Power-Metal-Band Sabaton.
Da wird es heute episch, historisch
und laut. Schlachten. Und das Einzige, was ich euch sagen kann, wir werden kein Lied über einen historischen mittelalterlichen Panzerschuh führen, denn dieser ist Sabaton den Namen gebend. Wer das Sabaton-Logo, ich weiß nicht, ob es im aktuellen noch drin ist, ich habe lange kein aktuelles Sabaton, doch, müsste auch noch drauf sein.
Es müsste noch drauf sein, so verschachtelt.
Genau, so verschachtelt, so Plattenpanzer übereinander liegen, das soll einen Sabaton, einen mittelalterlichen Panzerschuh angehen. Und ich habe mir ein Album rausgesucht aus der, ich würde mal sagen, aus der Frühzeit von Sabaton. Man könnte es, ja, wenn man es bandgeschichtlich ansieht, so als so ein Umbruchsalbum ansehen. Ich habe mir die Code of Arms rausgeholt aus dem Jahr 2010, damals mit Joachim Brodin am Gesang, Per Sundström am Bass, Oskar Montelius an der Gitarre, Richard Sanden an der Gitarre und Daniel Malbeck am Schlagzeug. Die sind auch noch zusammen getourt größtenteils und 2012 kam dann so die große Umbesetzung und so die zweite Phase von Sabaton, so die professionellere werdende Phase, die größer werdende Phase von Sabaton beginnt dann. Also haben wir so ein bisschen das letzte Oldschool-Sabaton-Album uns mitgenommen. Rausgekommen ist das Ganze bei Nuclear Blast und hat vor allen Dingen dafür gesorgt, dass die Band im kompletten europäischen Markt sich ziemlich etablieren konnte. War Platz 5 in Schweden, ist in Deutschland auf Platz 20 gewesen. Vor allen Dingen in Deutschland hat das Album dafür gesorgt, dass Sabaton so ein großer Name wurde. War auch, glaube ich, das letzte Sabaton-Konzert in der Garage. Danach ging es in die Saarlandhalle. Aber war kein künstlerisches Risikoalbum. Also das, was wir die Alben vorne dran gehört haben, vor allen Dingen das, was auf der Art of War drin war, wurde einfach weitergeführt. Sei es zum einen thematisch und sei es zum anderen halt einfach vom Stil der Alben und Stil der Songs, was auch so ein bisschen Kritik damals schon von den eingängigen Metal-Magazinen war, dass es halt ein Sabaton-Album ist mit nicht viel Ausprobiererei.
Ja. Ja, Namen haben sich ja eigentlich schon mit den 2 Vorgängern gemacht, mit Primo Victoria und Art of War.
Ja.
Aber bei Call of Arms, da merkt man schon, da haben die Leute die Hand schon gewuscht, in welche Richtung das führt. Weil ich finde, es ist professioneller sogar aufgeholt, wie die 2
Man
Vorgänger.
Merkt so ein bisschen auch den Anstieg auch vom Songwriting her.
Man ist auch hymnischer, das Album, wie die anderen.
Ja, es ist nicht mehr so, also du hast ja auf den früheren Alben, hast du ja mit so Counter-Attack und sowas, hast du so ein bisschen Songs, die vom Riffing her so ein bisschen trashiger sind. Aber auf dem Album hast du auch noch so härtere Songs drin, aber du hast mehr Hymnencharakter auf den einzelnen Liedern drauf. Man erkennt halt schon so einen klaren Umbruch, wie das Ganze angeht. Das Album danach ist ja, glaube ich, die Carolus Rex. Die geht ja zum einen, weil es ja so halb deutsch, halb, also einmal auf Englisch und einmal als Schwedisch als Album ist. Und die geht ja von der Entwicklung noch mal ein Stückchen weiter. Genau. Hast du die damals gekauft, als sie rausgekommen ist? Oder wie war so dein Zugang zu Sabaton zu der Zeit?
Ich habe Sabaton eigentlich von Anfang an ziemlich abgefeiert, weil ja, ich stehe auf dieses ganze Power Metal und die waren eigentlich direkt so bei mir dabei.
Ja, ich habe sie damals mit der Art of War gefunden.
Ich glaube, ich habe die damals entdeckt. Da waren sie auf irgendeinem Rockhard-Sampler. War ein Musikvideo von denen dabei. Und dabei ist, sind sie mir aufgefallen.
Ich glaube halt auch so irgendwas von der Art of War war auf dem Metal Hammer Sampler mit drauf. Oder
Metal Hammer.
Oder war da als, wir hatten ja auch früher DVDs dabei, wo man so Musikvideos noch schauen konnte. Ich glaube, da war irgendwas dabei.
Genau.
Also die Art of War habe ich mir damals gekauft. Code of Arms, die dann rausgekommen ist, habe ich halt auch dann so erwartet. Ne? Also ich habe ich mir damals auch noch vorbestellt.
Entgegengefiebert.
Ja, ja. Habe ich auch damals super geflasht. Die ist auch Ewigkeiten bei mir im Auto hoch und runter gelaufen. Und verbinde vor allen Dingen damit, es war ein Konzert, da war ich so in der zweiten, dritten Reihe in der Garage. Und du hast schon gemerkt, dass sie so einen größeren Aufbau eigentlich haben. Und da war so die komplette Garagebühne mit so Flacklichtern dann vollgesetzt. Und das Konzert hätte ich jetzt zum ersten Mal mit einer Sonnenbrille erlebt in der Garage, weil ich dann danach geblendet rausgegangen bin.
Deswegen hat er die Arme angehabt.
Ne? Ja, ja. Damals war noch mit der Panzerweste, die getauscht wurde und alles. Das waren die Zeiten auch noch. Ja, genau. So, auf der Tour war ich auch. War auch so ein sehr geiles Live-Album. Da haben wir wieder auch drei Songs dabei. Also ich habe mir drei Songs ausgesucht, um das Album so ein bisschen zu beschreiben.
Ja, ich bin jetzt wirklich schon mal gespannt, was du mir da heute mitgebracht hast.
Das heißt, gleich könnt ihr auf Pause drücken und euch dann den Song anhören. Das erste, was wir uns anhören, ist Uprising. Also rein dafür. So, und da sind wir wieder zurück. Zurück aus den umkämpften Straßen von Warschau. Ja, bevor ich mit meinem ganzen Recherche und zeithistorischen Einordnungen rangehe, wie hast du das Lied empfunden?
Ja, zuerst mal, wenn ich jetzt sage, ne, ich hoffe, ihr habt den Song so genossen wie wir hier. Es ist halt immer so ein bisschen mit Beigeschmack, weil ja, Songs über den Zweiten Weltkrieg und alles. Worüber geht der Song? Das ist 1944, spielt in Warschau. Die polnische Armee hat sich erhoben, um, bevor die Russen zu Hilfe eilen, die Deutschen zurückzudrängen. So war der Versuch. Sabaton macht das eigentlich ziemlich gut, weil sie glorifiziert das nicht, was damals passiert ist, auf welchen Seiten auch immer. Sie berichtet respektvoll darüber, finde ich mal. Das ist so in dem, das Historische auf jeden Fall mal.
So ungefähr, also wenn ich, dann haue ich meine kurze historische Einordnung dazu noch, wie du gesagt hast, 1. August bis 2. Oktober ging der ganze Aufstand. Das Ziel war die Befreiung von Warschau vor dem Einmarsch der Roten Armee. Ganze ungefähr 63 Tage gestartet wurde das Ganze von der polnischen Heimatarmee, der Armia Krajowa. Gab bei diesem Aufstand ca. 16.000 tote polnische Kämpfer und zwischen 150 und 200.000 tote Zivilisten. Der Kampf war theoretisch nicht zu gewinnen, um ein bisschen geopolitisch das Ganze rauszumachen. Die Rote Armee hat auch einfach am Ufer gestoppt und vor Warschau gewartet, bis das Ganze einfach vorbei ist. Der Kampf gegen Dritte Reich, gegen die Nazis war natürlich, was es die Rote Armee auch angestrebt hat, einfach um sie zurückzutreiben, aber war ja nicht so, dass die großartigen Befreierarmeen waren, sondern sich halt einfach dann das sowieso schon geschwächte und geschlagene Polen einfach noch weiter einverleibt haben. Wie du sagst, sie glorifizieren nicht so viel, würde ich dir ein bisschen widersprechen, ist aber halt die Glorifizierung der polnischen Widerstandskämpfer an der Stelle. Ist natürlich auch in Ordnung, gibt es ja auf allen Seiten, es wird so dieser Widerstandskampf und diese kriegerische Leistung und dieser Einsatz wird gefeiert und gelobt und halt nicht der Krieg selber, also in der Hinsicht.
Okay, da kann man es drauf einigen.
Genau, können wir es so drauf einigen, glaube ich. Ist natürlich, und das hat Sabaton sehr früh gemerkt, eine Hymne in dem Heimatland. Also ja. 42-1, wer die alten Bilder gesehen hat vom Bloodstock Open Air zum Beispiel, ist das, wo die polnischen Fans das Lied halt komplett abfeiern. Weiß natürlich auch, dass das Starlied in Polen jedes Mal gespielt wird und vor allen Dingen, wenn der Text ins Polnische wechselt, man am besten Oropax drin haben sollte. Kommt so ein bisschen daher, weil in der Geschichtsschreibung und in der Berichterstattung vom Zweiten Weltkrieg es immer so klingt, als ob Polen so innerhalb von 2 Wochen gefallen wäre und dann keine Rolle mehr in diesem Krieg gespielt hat.
Das wird eigentlich nur über die, na, 2 Wochen, ja, 18 Tage. Und ja, ich irgendwie, ja, ne? Jetzt noch aus meinem Geschichtsunterricht im Kopf. Aber das war so das einzige Mal, was erwähnt wurde, so.
Genau.
Durchmarschiert.
Deutschland hat angegriffen, war innerhalb von 18 Tagen fertig und dann war das mit Polen. Und so gar nicht so dieser polnische Widerstand, so französischer Widerstand, La Résistance, kennt man natürlich aus westlicher Hinsicht immer mal wieder, aber deswegen ist das auch eine sehr interessante Ansichtsweise und natürlich auch eine Sache, die in Polen sehr gefeiert wird.
Das ist auch ein Lied, glaube ich, wo immer im Live-Set drin ist, oder?
Ja.
Oder auf jeden Fall sehr oft drin ist.
Die, wo ich gesehen habe, ist es halt immer drin.
Ach so, von der ganzen Platte ist eins der bekanntesten.
War auch eins mit dem Video. War, glaube ich, eins mit dem ersten wirklich Video, das auch so die Geschichte erzählt hat, mit historischen,
okay,
Kostümen drin und in den Städten und halt auch so diese Darstellung, wie sie die Lampen explodieren gelassen haben und sowas. Das wird da alles dargestellt. Also der historische Content ist im Video sehr gut. Ist einer meiner Lieblingssongs von der Platte. Ich mag so diesen dumpfen Marsch. Rhythmus, der da drin ist.
Es ist halt kein so ein Knippel nach vorne,
genau.
Sondern so, ja, so ein Mittempo-Song, ja. Reißt aber auch trotzdem live immer wieder mit, ne?
Genau.
Weil der Refrain, da ist so, ja, was du eben erzählt hast, wenn die polnischen Fenster
sind. Die polnischen Fenster,
das ist wie ein Schlachtruf für die.
Ja, dann. Absolut. Man merkt es halt, also wenn man 42 mal mit einer polnischen Mannschaft gesehen hat und dann, ich habe einen Kumpel gehabt, der gar kein Metal gehört hat und der den Song dann irgendwann bei mir mal im Auto gehört hat und der hat das super gefeiert. Also wird da sehr, sehr, sehr stark zelebriert und wir lieben das Lied halt auch. Ist ein großartiger Song. Mir geht auch der Rhythmus geht mir sehr gut ins Blut. Ja. Der Refrain ist wunderbar zum Mitsingen. Du hast so diesen Shout and Response, das ich ja immer wieder gut finde. Ne, dieses Warschau, City at War und dann, was Piera dann weiter singt hinten dran und dann hast du dann wieder den Part, wo die Leute mit einsteigen. Ist ein großartig dahin geschriebener Song. Macht live immer wieder Bock und ist auch ein tolles Lied so für im Auto zu hören. Die Sonne ist bei uns zurzeit rausgekommen, deswegen sind das alles so ein bisschen Songs für die Sonne, auch wenn der nächste Song nicht so ganz der sonnige ist.
Und das Lied hat es sogar noch in meine Running-Playlist geschafft.
Oh ja.
Weil wenn man so langsam anfängt mit dem Laufen wieder, passt der vom Rhythmus her genau rein. Nach 2-3 Sekunden bist du genau in diesem Rhythmus drin und hältst den durch, bis das Lied zu Ende ist. Vom Text halt nicht so, aber vom Rhythmus.
Ja, aber vom Rhythmus kann ich mir vorstellen, wenn du wirklich so eine längere Zeit läufst, ist das ein guter Einstieg.
Ganz genau.
Ich glaube, ich habe für einen Firmenlaufen immer eine Playlist gemacht und weil diese 5 Kilometer halt so schnell wie möglich und da ich schnell aus dem Start rauskomme, ist, glaube ich, 42-1 war mein Startsong. Magst du zum Song noch was sagen?
Nein. Wir springen weiter zum nächsten.
Ja, dann kommen wir zum nächsten und wir haben zwar über sonnigen Autofahrmusik gehört. Der nächste Song passt nicht so ganz von der Thematik dahin, denn wir kommen jetzt von Warschau, wo es ab und zu auch ein bisschen kalt ist, in Länder, wo es wirklich kalt ist. Das nächste, was wir uns anhören, ist White Death. Das ist wieder der Moment, wo ihr den Podcast pausiert und wir hören uns gleich wieder.
Bye, bye.
So, da sind wir wieder zurück. Ich hoffe, es wurde euch jetzt nicht zu kalt in den kalten finnischen Schneegebieten. Bevor wir tatsächlich rankommen, bevor ich es vergesse, muss ich einfach sagen, ich liebe dieses Riff. Und das fällt mir jedes Mal wieder auf, wenn das Lied anfängt. Ich liebe einfach dieses Riff. Es ist so ein geiles Riff.
Das ist so eingängig und ja, wie du sagst, man feiert das bei jedem Hören wieder neu ab. Weil ich mal jedes Mal mit so einem Grinsen im Gesicht da sitze. Boah, wie geil. Ja.
Fange ich mit der geschichtlichen Einordnung ganz kurz an, dann kannst du gleich übernehmen.
Okay.
White Death ist der Spitzname von, ich entschuldige mich jetzt schon, Simo Heia oder Heihe?
Ich wäre bei Heihe.
Heihe. Also von Simo Heihe geht es natürlich um den finnisch-sowjetunionischen Winterkrieg von 1939 bis 1940. White Death, also Simo war Jäger, bevor der Krieg ausgebrochen ist, ist dann Scharfschütze geworden. Über 500 bestätigte Abschütze als Scharfschütze hat in dieser besonderen finnischen Kampfart, die ich jetzt nicht mehr weiß, mit diesem einen Raum rausgeben, dass die gegnerische Armee vorstößt und dann die Versorgungszüge angreifen. Ist, glaube ich, in der Militärtaktik heißt es Finnish Quarters, hat aber im Finnischen einen eigenen Namen, wird auch im Text erwähnt, habe vergessen aufzuschreiben. Zu ihm selber natürlich finnischer Nationalheld, was das Ganze angeht, wurde auch während dem Kampf einmal schwer verwundet und hat das Ganze überlegt. Hat auch wieder so einen Widerstandscharakter geschichtlich zu sehen, weil war eindeutig ein Angriffskrieg von Russland, der Sowjetunion gegen Finnland, was auch mit dem Gebietsverlust der Finnen geendet hat. Wurde aber international auch in der Geschichtsschreibung als ein Abwehrkrieg angesehen. Es werden auch die finnischen Scharfschützentechniken so erwähnt, mit Schnee im Mund, um Atem zu verstecken. Dann war er auch spezialisiert darauf, ohne Scharfschützenvisier zu agieren, weil halt Lichtreflexion von dem Glas vermieden wurde. Das ist alles korrekt. Einzige, was so ein bisschen, wenn man es jetzt mit einem kritischen Auge das Ganze angehen will, weggelassen wird, war die Brutalität des Scharfschützeneinsatzes zu dieser Zeit und des Scharfschützenkrieges. Also, wenn man auf eine Patrouille gestoßen ist, einen schwer zu verwunden und ihm liegen zu lassen, dass Freunde versuchen, dem zu helfen, um noch weitere Abschüsse zu haben, ist halt die Realität im Krieg, wird natürlich sabaton-technisch so ein bisschen rausgelassen, aber das ist so das Einzige, was ich so kritisch, was die geschichtliche Einordnung angeht, an dem Song rausnehmen würde. Wolfgang.
Ja, historisch hast du jetzt eigentlich alles abgearbeitet, yes, was ich auch. Ja, das Einzige, was ich gedacht habe, was bei dir noch nicht kommt, das ohne Zielfernrohr, weil er hat mit einem normalen Repetiergewehr geschossen. Ja.
War aber auch seiner Berufung als Jäger geschuldet, dass er das kennt.
Wahrscheinlich. Und war auch derjenige, der als Erster, glaube ich, mit dieser komplett weißen Tarnuniform, also die theoretisch etabliert hat.
Mhm. War auch, genau. Also wer Ersten Weltkrieg historisch so ein bisschen drin ist, da hatte jeder noch so ein kleines bisschen die Farben seines Landes an. Und im Zweiten Weltkrieg kam auch erst so dieses Flecktarn überhaupt rein.
Ja, gehen wir direkt zum Musikalischen, würde ich sagen.
Ja.
Im Vergleich zu dem Lied vorn dran ist es ein super schnelles, aggressives Lied. Ich finde eigentlich, das ist so das schnellste und aggressivste, was Sabaton so im Repertoire hat. Auf jeden Fall, mir fällt nichts anderes ein. Ist sogar schon manche Zeilen oder beziehungsweise manche Parts sind schon leicht trashig, würde ich. Kann man in die Richtung mitholen. Fängt auch nicht groß mit Intro an. Also man kann sich nicht vor, ist eigentlich wie so ein Scharfschützenschuss. Das knallt ja direkt um die Ohren.
Ja, kommt so aus dem Nichts.
Kommt aus dem Nichts
und
direkt feuerfrei.
Ist auch das vorletzte Lied auf dem Album. Danach kommt nur noch Metal Ripper.
Okay.
Also eigentlich so das letzte Sabaton-typische Lied. Denn diese Metal Ripper und Metal Gaze Songs waren ja vorher, Metal Machine, waren ja immer so Hommagen an verschiedene Bands und Songs. Also so das letzte, also war eher so ein Bonustrack, dann war das hier so das letzte eigentliche standardmäßige Lied. Und das endet halt nochmal mit so einem Booms, ne? Mit so einem richtigen Knall.
Mit einem Knall.
Ja.
Ich finde auch, die Stimme von ihm ist, in dem Song ist er aggressiver, ist er rauer, wie jetzt vergleich jetzt zu dem letzten Song, wo wir gehört haben. Klar, ist von der Songstruktur, ist ein ganz anderes Lied. Das ist wirklich mehr schon fast so in diese trashige Richtung einzuordnen.
Ja, es ist tatsächlich so ein härterer Song, auch so ein bisschen schnellerer Song. Hab den damals auch, als das Album rausgekommen ist, total gefeiert. Nur ein Lied mag ich noch mehr und das ist unser letztes Lied, das da gleich kommt. Ich finde, also mal wirklich von dem Riff abgesehen, auch von der Art, was es Schlagzeug spielt, es treibt dich sehr schön nach vorne. Du hast da immer einen sehr guten Zug rein und ist einfach ein geiler Song.
Ja, das transportiert auch wirklich so diese Kälte, worüber der Song eigentlich geht. Irgendwie, man bekommt keine warmen Gefühle bei dem Lied.
Nee, absolut nicht. Das wird auch oft genug halt erwähnt, ne? Snow in Mouth, Hiding His Breath. Das sind so Textzeilen, du spürst schon so ein bisschen diese Kälte, wo du halt auch so auf späteren Alben, wenn du sowas wie Seven Pillars of Wisdom holst, ne, was so den Lawrence von Arabia Kampf angeht, da fühlst du halt auch von der Art, wie der Song aufgebaut ist und im Hintergrund, dass du in der Wüste halt so ein bisschen bist. Aber hier, man fühlt sich kalt. Ne? Man denkt so, man liegt mit ihm im Schnee, schaut auf die russischen Invasoren runter. Ja, noch was du zum Song noch hättest?
Ich weiß gar nicht, aber ob sie den noch auf dem letzten Konzert, ob sie den auch da im Repertoire hatten oder nicht. Müssen wir nochmal überlegen.
Weiß nicht, ob ich glaube, als ich es das letzte Mal gesehen habe auf dem Wacken, das war das mit den zwei Bühnen. Da hatten sie ja so ein Part, wo sie auf der zweiten Bühne dann sozusagen die komplette alte Besatzung nochmal mit raufgeholt hat.
Also ich weiß, dass ich den schon mal live gesehen habe, weil das ist so ein Song, ach, der bringt dann nochmal Bewegung, wenn sonst Publikum ziemlich ruhig ist, also der bringt nochmal Bewegung zurück. Also wenn vorher hier bei Uprising jeder zwar mitgesungen hat, aber auf seinem Platz gestanden hat, spätestens bei dem Lied hast du wieder Bewegung im Laden.
Ja, absolut. Also der Song peitscht dich halt nochmal an. Ich glaube, der wird auch immer so ein bisschen, der wurde dann auch so ein bisschen immer so nach so ruhigeren Nummern gespielt. Also vor allen Dingen auf derselben Platte ist ja auch noch The Final Solution, den ich nicht geholt habe, weil ich wollte nicht so einen Hymnensong noch mit dabei haben und dann hätten wir ja Ewigkeiten über das Thema noch reden müssen.
Ich glaube, von Final Solution sage ich trotzdem noch was Kleines dazu. Gab es auch auf irgendeinem DVD-Sampler vom, weiß ich jetzt nicht mehr, welchem Musikmagazin das war, ein Video davon.
Ich war auch halt auf der Tour gewesen und da war vor Final Solution die Ankündigung, dass sie es eigentlich in Deutschland nicht spielen wollten.
Wegen dem Namen?
Wegen Geschichtshistorik halt einfach. Ja. Ne? Das ist ja.
Das habe ich ja damit gemeint.
Der Deutsche von heute hat nichts mehr mit den Nazis von damals zu tun. Ne? Und auch so diese Sachen mit der Erbschuld und so weiter. Das ist eine Erinnerungskultur. Und natürlich kann es halt dann, ist ein Song, der natürlich für Kontroversen halt sorgt. Und deswegen wollten sie in Deutschland nicht spielen und deutsche Fans haben dann ihnen geschrieben und gesagt, ihr könnt da durchspielen. Also ist ein geiler Song und gehört halt dazu, zu unserer Geschichte. Und deswegen mag ich den live immer sehr gerne. Der ist es nicht. Der letzte Track, der uns heute begleitet, ist, wenn ich mich recht erinnere, der zweite Track auf dem ganzen Album. Und von den kalten finnischen Winterwegen gehen wir in den Pazifikkrieg, denn wir und ihr pausieren jetzt unseren Podcast und wir geben uns Midway. Midway! So wie das Lied aufhört, so fangen wir mit unserer Besprechung davon an. Da würde ich dir einfach, Wolfgang, denken, mal, was hast du
denn über den Song? Wir sind von 39 und Finnland nach 42 und in den Pazifik gereist und nicht mehr im Krieg zwischen den Finnen und den Russen, sondern zwischen den Amerikanern und Japan. Historisch gesehen, was kann man dazu sagen? Es geht halt darum, dass Japan wollte die US-Flotte in eine Falle locken, aber die US-Amerikaner hatten den Funkspruch, glaube ich, diesen Code geknackt und haben genau gewusst, was die Japaner vorhatten und haben den Spieß umgedreht. Und da gingen, ja, ich glaube, vier oder fünf Schiffe der Japaner gingen verloren und es war ein Riesenschlag gegen die. Es war eigentlich eine Wende in dem Japan-USA-Krieg.
Genau, also die Kryptoanalyse-Maschinerie der Amerikaner hat den japanischen Funkspruch nicht nur abgefangen, sondern konnte halt auch den japanischen Code entschlüsseln. Also wer sich geschichtstechnisch interessiert, haben wir auch auf britischer, deutscher Seite, gibt es ja diesen großartigen Film auch drüber mit Enigma.
Enigma, genau.
Genau dasselbe ist halt hier auch passiert in diesem Krieg.
Genau, also, was du gesagt hast,
das ist richtig eine vier japanische Flugzeugträger. Also ne, das Größte, was du halt so dabei hast, werden abgeschossen, werden versenkt und das dreht halt den kompletten Pazifikkrieg für die US-Amerikaner. Riesige Verluste auf beiden Seiten, wie immer in einer Seeschlacht, ne? Wenn du auf dem Boden von einer Flak getroffen wirst und noch ein bisschen vielleicht nur im Explosionsradius warst, kannst du vielleicht noch wegkriechen, wenn dein Schiff untergeht, ist es halt einfach gefickt, ne? Da passiert halt einfach nichts mehr. Ist sehr, sehr, sehr geiler Song. Ich mag den richtig, 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 richtig gerne. Ist mein Lieblingssong von dem ganzen Album. Wird live gar nicht so oft gespielt. Ist auch auf der Tour, war das so einer von den Auswahlsongs. Also dann haben sie immer Leute vom Publikum gefragt, welchen Song sie als nächstes spielen sollen. Deswegen habe ich den, glaube ich, nur ein einziges Mal live gesehen. Und ich liebe diesen Track einfach. Ist auch einer meiner All-Time-Sabaton-Favorites. Und so ein bisschen da noch reingehen, war, ich glaube, auch Grund, warum der mir so gut gefällt, ist, weil der so ein bisschen Sabaton-untypisch ist. Also man hat halt nicht so dieses... Also Intro, Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, Outro. Sondern du hast ja hier so ein bisschen, es erzählt ja eine Geschichte. Es fängt ja so ganz, ganz leicht an. Ne? Man hat ja auch so diese Soundeffekt drüber, dass es so klingt eher wie so ein Funkspruch.
Ganz am Anfang, genau. Bevor der klare Gesang dann von ihm einsetzt, habe ich mich eben auch nochmal wiederentdeckt. Ja, wie so ein Funkspruch, wo man genau hinhören muss. Was ist jetzt? Und dann auf einmal...
Genau, also es baut ja halt tatsächlich so diese Geschichte auf. Mit, ne, genau. Du hörst diesen Funkspruch, der Funkspruch wird abgefangen. Und es ist ja auch diese Naval at War und Admirals, die ja erwähnt werden. Es wird ja klar gemacht, dass hier ist ein taktischer Sieg. Ne, das ist nicht ein Sieg, wir fahren Kopf auf Kopf aufeinander zu und am Schluss gewinnt der Bessere und der mit am meisten Truppen, sondern es ist ja wirklich ein Sieg durch
Überlegung.
Genau, durch Überlegung, durch... passive Kriegsführung, also Informationskriegsführung. Und so baut sich das Ganze ja auch halt auf, bis man halt dann an diesen Punkt kommt, der mein Lieblingsteil dieses ganzen Songs ist, dieses schnelle Bang, 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 wo halt dann wirklich dann dieser Überraschungsangriff der Amerikaner auf die Japaner halt dann im Luftkampf so bildet. Also es ist auch so All Men on Decks und dann geht es so hart in diesen Part nochmal rein, dann nochmal so ein Refrain das Ganze, dann nochmal diesen Part und dann mit diesem Midway endend. Und so ausklingen und nachklingen. Ich finde, der Song ist richtig stark strukturiert und ist
geil aufgebaut.
Ja, ich liebe hier so Storytelling sowieso in auch so Alben, die so aufeinander aufbauen in einem Song. Und der ist so Sabaton-untypisch so ein bisschen. Und ist großartig.
Findest du Sabaton-untypisch?
Von der Art her. Also wenn du so andere Songs holst, so was wie Code of Arms auch auf diesem Album ist, da hast du immer dann Strophe in den Refrain, Strophe in den Refrain.
Ach so, von
genau,
dem Part,
so
von
dem Gesichtspunkt aus, also du hast halt nicht so eine klare Strophenaufbau. Also du hast so diese Anfangsteile, wo es so ein bisschen ruhiger ist, wo man sagen kann, das hat so einen Strophencharakter, aber das wird halt nicht mehr wiederholt, weil es so eine Eskalation halt ist. Weil es diese Geschichte bis zu diesem Maximalpunkt, diesem tatsächlichen Battle at Midway.
Ja, und da streicht eigentlich die historische Geschichte, auch musikalisch genau. Keine Wiederholung, kein nix.
Ja.
Fakten sammeln einfach und am Schluss die Eskalation.
Ja.
Na, so richtig geiles Lied und kann man sich immer wieder... neu anhören. Ja, im Vergleich jetzt zu dem Vorgängerlied, das ist aber auch trotzdem nochmal ein bisschen ruhiger, ein bisschen In der Hinsicht würde ich wieder sagen, Sabaton-typischer.
Ja, obwohl ich den Endpart halt total Sabaton-untypisch finde.
Ja, also dieses
abrupte. Das abrupte Enden halt auch mit diesem Mid-Ray und das schallert halt so nach. Deswegen finde ich, ist das so ein geiler Live-Song, weil der dich so kurz hängen lässt. Ne? Da ist dann so ein Moment, wo noch Ruhe ist, wo das nachschallt und dann eskalieren die Fans halt, weil es ein geiler Live-Song ist.
Ja. Das ist im Vergleich jetzt zu unserem Vorgängersong, ist nochmal, ja, ist nochmal epischer. Ist ja, nochmal, ja. Klar, ist nochmal mehr Leute in der Kampfhandlung beteiligt. Ja.
Und es ist einer der wenigen Naval War, ne? Also einer der wenigen Schiffkriegssongs, den sie haben. Mir fällt dann spontan nur Wolfpack und Bismarck ein. Ansonsten ist da nicht so viel.
Ja, gebe ich ja recht, ja.
Also spontan, ich kenne jetzt natürlich nicht alle Sabaton, aber Erster Weltkrieg ist nur Bismarck. Genau, und Wolfpack ist ja der U-Boot-Krieg im Zweiten. Ja, also ist ein selten besungenes Thema. Ich mag das Ding halt einfach. Ich liebe diesen Track.
Mir kommt auch seine Stimme in diesem Lied mehr so vor, als wäre er so ein Erzähler.
Ja, ja.
So, ich kann jetzt nicht die richtigen Worte davor, aber bei allen anderen, hier beim Vorigen habe ich ja noch gesagt, die Stimme ist richtig aggressiv und aber hier kommt es wirklich so vor, als ja.
Vor allen Dingen halt dieser Intro und auch diese Spielereien mit das, wie so ein Funkspruch durch die Soundeffekte. Ist ein großartiger Song und da merkt man so, das meine ich damit, du merkst halt, dass sie ein bisschen professioneller werden. Also das ist so ein Entwicklungsalbum raus so aus den Zeiten. Und man muss auch sagen, das war, glaube ich, 2010 sind auch alle die drei Alben vorne dran nochmal re-released worden. Hat damit halt auch zu tun, dass man halt einfach gesehen hat, dass die Band großes Potenzial hat.
Ja.
Und diese Alben halt einfach nochmal neu releasen, nochmal neu auf den Markt bringen mit raus. War ein wichtiges Album, sind wichtige Songs für die Band selber und ist für mich eins meiner Lieblingsalben. Also ich habe mich ja speziell mit Sabaton halt hier eine Band ausgesucht, wo ich sagen muss, wo mich das Aktuellere nicht mehr so ganz abholt. Also ich habe halt Great War und ich weiß nicht mehr, wie das danach heißt. War das Great War das letzte? Ich weiß, na Gott, das können nämlich alle... Geht in die Kommentare und flamet mich. die holen mich halt nicht mehr so ganz ab. Die Carolus Rex war auch schon so ein Album, wo ich sagen muss, boah, ist jetzt auch nicht so meins. Die Heroes danach finde ich nochmal stark. Code of Arms ist so ein richtig, richtig starkes Album. Da sind auch noch so viele andere Tracks, die ich halt wirklich gut finde. Also mir ist es auch schwer gefallen, mich da auf 3 Stück zu reduzieren, weil... Ja,
man hat so Alben, ne?
Ja, Aces in Exile ist so...
Wenn man so, wie wir das jetzt immer machen nach unserem Konzept hier, 3 Titel aussuchen, bei manchen ist es ziemlich einfach, weil, ja... Und bei manchen hast du wirklich, nehme ich jetzt den, oh, jetzt ist den, jetzt habe ich den verpasst.
Ja, also man muss einfach sagen.
Das hier ist so ein Album davon.
Du hast halt, also ich finde Code of Arms, den titelgebenden Song, so ein bisschen einer der langweiligeren. Es ist ein trauriges Ding, wo der titelgebende Song echt so ein langweiliger ist. Aber halt mit so Screaming Eagles, was noch da drin ist, Aces in Exile, Saboteurs, sind halt echt so richtig, richtig starke Dinger. Also da ist es mir wirklich schwer gefallen, da 3 Songs auszuwählen, weil ich da wirklich sehr, sehr, sehr viel auf dem Album mag.
Du hast aber 3 geile ausgesucht.
Dankeschön.
Gerne.
Ist ja dann auch einfacher, wenn dann kann man sich halt nicht falsch aussuchen. Gut. So, bei 32 Minuten gefühlt. Wird wahrscheinlich ein bisschen weniger für euch, weil ich ganz viel rausschneiden muss, weil ich wieder so ein bisschen und. Aber ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, mal wieder ein bisschen durch die Zeit zurückzureisen. Wir haben ja auch viele Sabaton-Fans, die unseren Podcast hören. So ein bisschen zurück, 2010, ne, das ist auch schon eine Zeit lang her, 16 Jahre.
16 Jahre schon wieder her, ne?
Ja, 16 Wahnsinn. Jahre her das Ganze. Und so ein bisschen zurückzunehmen zu so einer Band, die für viele halt auch so ein Einstieg halt einfach, glaube ich, in die Musik ist.
Ist, gebe ich ja voll recht, ist, glaube ich, so ein Einstiegsband in Power Metal. Sabaton, Powerwolf, das sind alles so, ja.
Ja, ist zu die...
Hammerfall.
Hammerfall kann ich nicht mehr sagen. Die sind so ein bisschen rausgefallen. Die waren so zu meiner Zeit, als ich halt, oder vielleicht noch, glaube ich, eine halbe Generation vor mir, als ich so in den Metal eingestiegen sind, so eher die Bands, die so Einsteiger-Drogen waren. Die waren halt so das Rhapsody of Fire, das Sabaton halt einer neueren Generation. Und ist ein tolles Album. Ich mag es halt wirklich, wirklich. Also, hey, würde uns sehr freuen, wenn ihr uns schreiben würdet auf Instagram oder bei Spotify oder bei Facebook oder bei wo auch immer wir nochmal sind. Oder eine E-Mail oder wer weiß, wo wir wohnen, darf auch gerne einen Brief schicken. Schickt das raus, wie ihr das Album gefunden habt. Was ist euer Lieblings-Sabaton-Album? Was ist euer Lieblings-Sabaton-Song? Schreibt uns das in die Kommentare, das wird uns sehr, sehr, sehr freuen. Und natürlich gebe ich natürlich noch einen Dank raus an alle Leute, die die letzte Folge so ein bisschen angeregt hat, uns zu schreiben. Also zum einen die mehr als eine Person, die mir verschiedene Black-Metal-Songs geschickt hat und mir gesagt haben, damit schaffe ich den Einstieg in den Black-Metal. Vielen Dank dafür. Habe ich Großteil tatsächlich schon gekannt. Also nur weil ich es nicht höre, kenne ich die Musikrichtung nicht. Aber vielen Dank dafür. Also immer auch wieder gerne, wenn ihr sagt, könnt ihr nicht mal das Album besprechen. Da hätten wir natürlich auch Bock drauf, wenn ihr da was habt. Schickt uns das einfach gerne. Ihr habt uns bei Instagram, bei Facebook. Wenn Wolfgang nichts mehr zu sagen hat.
In diesem Sinne.
Ab in die Rinne. Ab in die Rinne. Ich bin Martin.
Ich bin Wolfgang.
Und wir sind
Royal Metal Talk.
Ciao, ciao.
Bye, bye.